Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Ja, das ist ja etwas, was ganz viele sofort auf sich beziehen und sagen, okay, ich komme mit dieser Belastung nicht zurecht, deswegen bin ich einfach schlecht. Aber nein, du bist nicht schlecht, du bist toll, ja, sondern das liegt an diesen Rahmenbedingungen, die sind einfach nicht, vorher schon nicht familiengerecht gewesen und jetzt halt erst recht nicht. Ja, es ist einfach eine Katastrophe und du bist nicht schuld.
Ich finde das so eine wichtige Botschaft von Susanne, dass ich sie gerne nochmal wiederhole. Du bist nicht schuld. Du bist toll. Du bist okay, so wie du bist. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist, dass wir in Verbindung gehen mit uns, wie die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Also Veränderung, die wir anstoßen als Eltern. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis oder online, und in Webinaren und Online-Kursen. Also das sind Kurse zu Elternsein, zur Entspannung, zur Wut der Kinder und der Wut der Eltern. Aktuell steht der Kreis der Väter an. Das ist ein Kurs für Väter, ganz klar. Eine ganz kleine Gruppe von Vätern, maximal 6, begleite ich über 3 Monate. Das ist ein intensiver Prozess und das ist ein sehr persönlicher, eine persönliche Begegnung, weil das ein Kreis tatsächlich ist, wo wir uns austauschen und das wird richtig großartig. Ich freue mich drauf. Wenn dich das interessiert, schreib mir oder schau auf meine Seite christopher-end.de. Bevor wir in das Gespräch mit Susanne einsteigen, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor dieser Folge. Dilly Socks sind stylisch bunte Socken, klimaneutral und nachhaltig. Eigentlich laufe ich seit 20 Jahren nur mit schwarzen Socken rum. Ganz einfach, da finde ich im Schrank immer ein passendes Paar. Ganz anders meine Frau und meine Tochter. Die stehen auf bunt. Nein, bunt reicht nicht. Es müssen auffällige Muster sein, markante Farben und lustige Designs. Und genau das bietet dir Dilly Socks. Stylische Farben und Muster und das Ganze nachhaltig. Also klimaneutral, Bio-Baumwolle und hergestellt in Portugal. Wer sich ein bisschen mit Textilproduktion auskennt, weiß, wie wichtig das ist, die Herstellung hier vor Ort. Wenn du jetzt mal Dilly Socks ausprobieren willst, dann gibt es für dich einen 15%igen Rabatt. Mit dem Code Elterngedöns bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung der bunten Socken. Alle Infos dazu und den Link findest du auch in den Shownotes. Übrigens gibt es alle Kindersockendesigns auch für Erwachsene. Das heißt, wenn du mich demnächst mit bunten statt schwarzen Socken rumlaufen siehst, dann weißt du Bescheid. Dann bin ich im Partnerlook mit einem meiner Kinder unterwegs. Jetzt zum Gast unserer heutigen Sendung, Susanne Mirau. Wer Susanne noch nicht kennt, Susanne ist Diplompädagogin, Familienbegleiterin, Autorin mehrerer Spiegel-Bestseller. Ihr neuester heißt New Moms for Rebel Girls. Unsere Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken. Wie gesagt, das ist nur der neueste, aktuellste Spiegel-Bestseller. Sie hat auch viele weitere Bücher geschrieben, wie Frei und Unverbogen, Mutter sein und die ganze Geborgen-Wachsen-Reihe. Unter Geborgen-Wachsen findest du auch ihr Online-Magazin im Netz. Denn das ist ihr Hauptthema, das Thema Bindung. Dafür trommelt Susanne schon wirklich lang. Aber genug der Vorrede, hör doch selbst, was sie zu sagen hat. Ach so, eine Sache habe ich noch. Wenn dir irgendwas in dem Gespräch dich besonders berührt und du sagst, ah, jetzt hat Susanne es aber auf den Punkt gebracht, dann teile das Zitat doch bitte auf Instagram, Twitter oder Facebook und markiere uns beide, tag uns, damit wir wissen, was dir gut getan hat. Jetzt aber Vorhang auf für Susanne. Hallo Susanne, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich danke dir für die Einladung.
Ja, ich habe immer noch ein sehr schlechtes Gewissen. Dass unser erstes Treffen, unser erster Podcast nichts geworden ist. Wir hatten auf der Facebook, das war vor Corona noch, ein wunderbares Interview. Es war echt ein ganz tolles, aber leider habe ich es nicht richtig aufgezeichnet. Nee, genau, ja. ich hab's überschrieben mit André Stern. So war es. Oh.
Naja, aber es war einfach ein schönes Gespräch und ich war froh, dass ich dich endlich mal kennenlerne. Das ist ja immer so komisch, wenn man sich nur aus dem Internet kennt und nicht persönlich. Und das ist ja schon, finde ich, immer eine ganz andere Qualität, einfach tatsächlich sich gegenüber zu sitzen und miteinander so reden zu können.
Ja, umso schöner, dass es jetzt klappt.
Ja.
Du hast ein neues Buch geschrieben, New Moms for Rebel Girls. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und dann die Frage, die wir eben auch schon im Vorgespräch angerissen haben. Wieso braucht es ein Buch für die Mütter? Es gibt ja schon so viele Bücher für die Rebel Girls.
Genau, es gibt ganz viele Bücher für Rebel Girls, sozusagen als Begleitung von den Rebel Girls. Aber es ist ja auch so, die Kinder wachsen jetzt schon in Teilen in einer anderen Gesellschaft auf, ne? Obwohl die Gesellschaft ja immer noch, und darüber schreibe ich ja auch, halt sehr stark patriarchal geprägt ist. Aber gleichzeitig gibt's halt auch andere Einflüsse, ne? Und wir kaufen den Kindern so Bücher darüber, wie sie total selbstbewusst sein können und Ausmalbücher mit unterschiedlichen Körperformen und sowas alles, ne? Und mutmachenden Sätzen. Und gleichzeitig sind wir aber dann als begleitende Eltern und als Mütter, gerade in Bezug auf Rollenvorbild, da manchmal, dass wir auch merken, oh, das finde ich wichtig, aber irgendwie spricht das was in mir an, wo ich noch schambehaftet bin oder wo es mir total schwerfällt, damit umzugehen oder wo ich vielleicht auch gar nicht die passenden Wörter dazu kenne. Ne? Also gerade beim Thema Aufklärung oder bei Menstruationsmitteln, was gibt es da alles und sowas. Diese New Girls, die wir da haben, brauchen halt auch passend Eltern, die sie halt mit diesen ganzen neuen Themen begleiten können. Und deswegen wollte ich halt ein Buch schreiben für die Mütter von den New Girls oder den Rebel Girls, das sie halt begleiten kann. Ja, und das, also dass die Mütter begleitet auf diesem Weg der Begleitung der Kinder sozusagen.
Wo hast du selbst gemerkt, irgendwo vielleicht in deinem Leben mit deiner Tochter, dass da noch in dir was vielleicht anders klingt, als das du eigentlich vermitteln möchtest?
Also das sind ganz viele verschiedene Bereiche, weil man wächst ja mit so einem Kind halt dann auch mit und dann merkt man ja erst, wenn es ein Thema wird, dass da auch etwas in einem anklingt. Ne? Das ist genauso wie, dass man immer denkt, oh, ich wäre total das entspannte Elternteil. Ja. Das denkt man immer, bevor man die Kinder hat. Und dann kommen ja erst die Triggerpunkte. Ja. So, wo du merkst, so, hey, warum ist es denn jetzt total schwer für mich, beim Einschlafen ruhig zu bleiben? Warum bin ich da immer so aufgeregt? Oder warum kann ich schwer mit Wut umgehen? Und so ist es ja auch in diesen anderen Themen, ne, dass man dann auf einmal merkt, okay, beim Thema Aufklärung, ja, warum fehlen mir denn da eigentlich die Wörter? So, und dann merkt man so, ach krass, ich habe das ja gar nicht selber richtig gelernt, ja, oder wenn man dann so Bücher durchgeht, ne, glücklicherweise wurden ja jetzt gerade ganz viele Schulbuchverlage haben ja die anatomischen Abbildungen jetzt geändert und angepasst, und das war aber ganz, ganz lange nicht so, ne, und das, wenn du dich dann schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt hast und dann hast du da dein Kind und denkst so, ja, was in dem Buch steht, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Das, ne, und dann muss man da dann ins Gespräch gehen und sagen, okay, da steht es so drin, aber in Wirklichkeit ist das so und so. Ja, also ich glaube, zum Beispiel der Cornelsen Verlag und noch zwei andere große Verlage haben jetzt in den Schulbüchern die Abbildung der Klitoris richtig anatomisch gemacht. Das war halt vorher immer nicht da oder wurde, glaube ich, zum Teil auch gar nicht benannt. Und das ist jetzt zum Beispiel neu. Ja, und so ist es dann auch bei anderen Sachen, ne, dass du auf einmal merkst, was gebe ich eigentlich an Schönheitsideal mit oder Vorbild, ne? Wenn man dann auf einmal merkt, so, oh ja, das Kind möchte jetzt die und die Sachen tragen oder auch gerade nicht tragen, ja, warum fällt mir das vielleicht schwer, damit umzugehen oder wie das Kind aussieht oder so, ne? Das sind so ganz viele kleine Punkte, wo wir dann auch bei den größer werdenden Kindern merken, aha, da gibt es einen Trigger, ja, oder einen Punkt, wo ich merke, okay, der betrifft mich jetzt. Und da muss ich dann doch nochmal genauer hingucken, was da eigentlich bei mir los gewesen und warum fällt mir das schwer.
Wie schaffe ich das da bei mir hinzugucken? Also ich meine, außer dein Buch zu kaufen, da gibt es ganz viele immer Fragen und Übungen drin.
Na, ich glaube, immer wenn man merkt, dass einem wiederkehrende Themen so schwer fallen, ja, dass man dann, das lohnt sich dann tatsächlich hinzugucken. Warum fällt es mir, und das können wir ja auf ganz viele Bereiche übertragen, ne, warum fällt es mir schwer, mit Wut umzugehen. Und Wut ist ja auch so ein Thema, gerade bei Mädchen. Mhm. Ja, warum fällt es mir schwerer vielleicht, wenn meine Tochter wütend ist, als wenn mein Sohn wütend ist? Ja, welche Bilder habe ich da im Kopf davon, wie man zu sein hat? Und so gibt es immer wieder Punkte, wo man merkt, okay, da, irgendwas ist da. Und da kann man dann genauer hingucken, warum ist denn das eigentlich so? Warum fällt mir das denn schwer? Warum kann ich denn da nicht einfach entspannt mit umgehen? Mhm. Weil ich glaube, das ist ja etwas, was wichtig ist, so eine Grundgelassenheit mit all den Themen, die bei den beim Elternsein und bei Kindern so irgendwie aufkommen, ne? Dass man halt nicht immer so denkt, oh Gott, das ist ja total anstrengend, sondern halt erstmal vielleicht es auch ein bisschen mit Humor nehmen kann und erstmal entspannt an so eine Situation ranzugehen.
Hm. Wie schaffst du das, da entspannt ranzugehen?
Ich glaube, weil es jetzt einfach, also jetzt 13 Jahre Elternschaft sind, drei Kinder, und ich gesehen habe, dass die Sachen hier immer meistens nicht an den Kindern liegen. Ne? Also natürlich kommen Kinder auch mit einem bestimmten Temperament zu uns, was herausfordernd ist. Manchmal, wenn die Passung nicht ganz so da ist. Aber ganz viele Sachen sind wirklich so, dass man immer dahinter schauen kann. Ne? Also so wie Katja Saalfrank das ja auch immer sagt, glaube ich, auf sie geht es zurück, dieses Schau hinter das Verhalten. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was auch eine Entspannung reinbringen kann, zu sagen, okay, Moment, ich gucke jetzt erstmal, warum ist denn das jetzt hier so? Ja, warum finde ich das denn jetzt nervig oder anstrengend oder so? Und wenn man das verinnerlicht hat, zu sagen, ich gucke erstmal, was liegt eigentlich dahinter, finde ich, kann einem das eine Entspannung geben, weil man das nicht gleich als Fehler auf irgendeinen Menschen projiziert. Sondern erstmal sagt, okay, mal überlegen, was ist denn da los?
Du schreibst ja in deinem Buch auch, also dass du, als du Mutter wurdest von der Tochter, dass das viel mit dir gemacht hat auch. Und dass du einmal gemerkt hast, es hat was mit dir innen zu tun, auch mit der Welt in dir, aber es hat auch was mit der Welt außen zu tun. Wo fangen wir denn da an oder wo müssten wir denn Veränderungen anfangen? Also weil das ist so eine Frage, die mich manchmal umtreibt und die ich auch im Netz öfters sehe, ne? Diese Frage, mache ich jetzt Persönlichkeitsveränderungen oder werde ich politisch?
Ja, ich finde, das ist auch gerade jetzt eine ziemlich schwierige Frage nach der oder in der Pandemie, ja, weil einfach vielen Eltern die Energie fehlt, um jetzt zu sagen, oh, ich starte jetzt hier was Politisches oder ich habe noch irgendwie Kraft, um mich zu engagieren. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da was macht, wo man kann. Ja, also ich finde es auch schwierig, wenn man immer sagt, ja, ihr müsst alle jetzt total das und das machen. Ja, ich bin ja eh kein Fan von ihr müsst, so, sondern halt zu sagen, mach das, was du kannst, was in deinem Bereich liegt. Ja, und wenn das halt ganz kleine Schritte nur sind, ja, nur du kaufst beim nächsten Mal ein Kinderbuch, was ein bisschen diverser gestaltet ist, ja, dann ist das ein Schritt, der möglich ist. Ja, und wenn jemand anders aber sagt, ich werd jetzt die Rebellion starten und ich mache jetzt jeden Donnerstag Demonstrationen für mehr Gleichberechtigung deutschlandweit, dann ist das total super und genau richtig. Also das brauchen wir auch, aber man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass alle in der gleichen Weise was machen können. So, und jeder sollte einfach da etwas machen, wo es im persönlichen Rahmen liegt.
Was, wenn es denn politisch werden sollte, was wären denn die, mal so ein kurzer Exkurs, was wären denn so die Hauptforderungen, was müsste sich ändern hierzulande, damit das, damit Mädchen auch freier leben können? Also das beschreibst du in deinem Buch ja auch am Anfang einfach, wie viel Ungerechtigkeit einfach noch da ist. Also das finde ich immer wieder sehr bezeichnend, wenn dann, hast du das, glaube ich, aufgeführt, wie viel, gibt es eine weltweite Untersuchung, wie viel weibliche Charaktere vorkommen in Kindersendungen und dann sind das irgendwie 12 oder 30% sind nur weiblich. Ne? Und dabei haben wir mehr Frauen oder mehr weiblich gelesene Menschen in der Gesellschaft, ne? 51-49%, aber in der medialen Vermittlung kommen die Frauen, selbst in der medialen Vermittlung, kommen die schlechter weg. Also das finde ich schon krass.
Ja, und das sind so viele Bereiche. Also wir haben ja mittlerweile auch so Schlagworte für all diese Bereiche. Also wir haben den Gender Data Gap, haben wir auch gerade erst wieder in der Pandemie gesehen, dass halt gerade Forschungsdaten für Frauen und Mädchen halt zu wenig vorhanden sind oder zu wenig berücksichtigt werden. Ja, dass da einfach in der Medizin es Unterschiede gibt und zu wenig Berücksichtigung dafür da ist, dass es halt dass Erkrankungen sich in unterschiedlichen Symptomen äußern können, dass die unterschiedlich behandelt werden müssen mit Medikamenten und so. Mhm. Also wir haben das, dann haben wir natürlich auch die unterschiedliche Bezahlung, dann haben wir, das wiederum wirkt sich darauf aus, wie später die Renten sein werden, wie das Armutsrisiko ist. Wir haben die Ungleichverteilung von Care-Arbeit, auch das in der Pandemie wieder gesteigert und von Welle zu Welle schlimmer geworden, nach den neuesten Studien. Also wir haben da tatsächlich, das Schwierige ist ja, dass wir eigentlich immer denken, ja, also hier in Deutschland, da sind wir doch schon voll gleichberechtigt. Ja, guck doch mal in andere Länder, wie es da aussieht. Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Und das ist ja natürlich in anderen Ländern, ist das schlimm, und wir müssen uns dafür einsetzen, dass es anderen Menschen in anderen Ländern halt auch gut geht. Aber das bedeutet nicht, dass wir hier halt schon am Ende sind. Ja, also hier müssen wir halt auch total viel noch machen. Und das ist wichtig, glaube ich, das nicht aus den Augen zu verlieren, dass es tatsächlich noch wirklich viele Bereiche gibt. Ja, auch wenn wir beim Bildungsthema sind, dass wir halt sehen, ja, die Mädchen sind gut in der Schule.
Genau. Oder weiblich gelesen. Immer so ein Kinder Vorwurf ja auch dann. Schule. Die sind ja, genau. Die holen ja jetzt die Jungs, die fangen mehr an zu studieren.
Und dann gehen sie aber trotzdem alle in den Care-Bereich. Ja, und wenn sie dann Kinder bekommen, sind sie trotzdem diejenigen, die halt eher zu Hause bleiben. Ja, und da müssen wir ja sehen, das stimmt doch irgendwas nicht. Wenn wir Personen haben, unabhängig jetzt vom Geschlecht, die hochqualifiziert sind für ihre Bereiche und dann aber aufgrund von bestimmten Rollenzuschreibungen ausfallen, das ist doch nicht gut für eine Gesellschaft. So, ne, sondern dass man da halt gucken muss, okay, woran liegt es, wie kann man das aufheben?
Ja, also ich war auch echt, also es hat auch dann, also jeder darf ja auch entscheiden, wenn er zu Hause bleiben möchte, ist ja auch okay, oder wenn er Teilzeit arbeiten möchte, aber das hat ja tatsächlich gravierende Folgen für deine berufliche Entwicklung. Also ich kenne halt auch eine Ärztin, die sagt, sie kommt nicht weiter, weil sie ist alleinerziehend. Das heißt, sie hat Teilzeit, aber sie kommt in der Klinik, damit ist ganz klar, sie kann nicht aufsteigen in der ärztlichen Hierarchie. Das ist ganz klar ausgeschlossen.
Ja.
Und das ist doch krass, ne? Also, wieso? Ja. Ich kann man nicht leiten mit einer halben Stelle oder einer Dreiviertelstelle. Das ist Käse.
Ja, na, für mich war das ja auch ein wesentlicher Grund, als ich mit meinem ersten Kind, also meiner Tochter, schwanger war. Da habe ich ja noch an der Uni gearbeitet.
Ah, okay.
Und meine Kolleginnen, die halt zum Großteil gerade schon, also Mütter waren oder gerade wurden, da war das auch so, dass sie dann halt so Entscheidungen treffen mussten. Ja, und wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Mhm. Ja, ich möchte nicht entscheiden müssen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt aber die Kinder habe, dann muss ich meine Doktorarbeit, das klappt dann alles nicht mehr. Ja, so, weil du musst ja viel, viel mehr, wenn du halt eine wissenschaftliche MitarbeiterInnenstelle hast, dann musst du ja trotzdem viel mehr arbeiten, als du eigentlich an Stundenumfang hast, damit du deine Doktorarbeit dann noch schreiben kannst und so. Und dann waren halt auch so verrückte Sachen, so, ja, du bist ja jetzt schwanger, das heißt, du kannst jetzt nicht weiterarbeiten an diesem Projekt in der Führungsposition, weil du könntest ja ausfallen. Deswegen musst du jetzt das Büro räumen und in ein Großraumbüro.
Okay.
Das ist echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, an Gleichberechtigung, ja, und an Ermöglichung von Karrierechancen für schwanger werdende Personen, ja, das geht einfach so nicht.
Ja, was hast du noch so erfahren vielleicht, wo du sagst, das ist tatsächlich erlebte Ungerechtigkeit, was ist auch oft dein Geschlecht so zurückzuführen ist und nicht auf.
Tatsächlich, ich habe mich dann ja selbstständig gemacht, mhm. weil das für mich so nicht tragbar war einfach. Mhm. Und deswegen bin ich da ja dann recht früh sozusagen ausgestiegen mhm. In meiner Elternschaft schon aus diesem Modell. Ne? Aber auch dann später, als ich dann mit dem zweiten Kind schwanger war, war das alles schwierig mit der Schwangerschaft. Und dann musste ich ins Beschäftigungsverbot und habe dann erfahren von meiner Krankenkasse, ja, im Beschäftigungsverbot, da, mhm. Da können wir jetzt Ihnen auch nicht helfen. Sie sind ja jetzt nicht krankgeschrieben oder so. Sie sind ja verheiratet. Ihr Mann kann ja dann jetzt für Sie mitsorgen. Ich so, was? So, das war dann bei Kind 2, hatte ich gerade eine Praxis aufgemacht und die dann wieder zugemacht, weil ging ja auch nicht. So, also das sind schon viele Sachen, wo einem Sachen erschwert werden, ja, genauso wie diese ganze Thematik um die Betreuung von Kindern, ja, wir sind ja einfach in einer Gesellschaft, die sich aufgebaut hat, rund um Kernfamilien irgendwie, ja, und die gesagt, okay, Familie soll aus Kernfamilie bestehen, das ist ja ein gesellschaftliches Konstrukt, was ja nicht so sein muss, ja, aber während sich das aufgebaut hat, gibt es gleichzeitig zu wenig Unterstützung, zu wenig Kindergartenplätze oder Krippenplätze dafür, dass ja erwartet wird, dass die Mütter erwerbstätig dann auch wieder sind, na, und besonders in Bezug auf die Qualität. Es gibt ja immer diesen Ausbau, diesen quantitativen Ausbau, immer mehr Plätze, aber halt nicht gleichzeitig einen qualitativen Ausbau von der Betreuung. Dabei auch in Bezug auf auf die Erwerbstätigkeit der Eltern ist es ja eigentlich wichtig, dass wir da drauf gucken. Es gibt ja auch so Studien, die belegen, dass wenn man unzufrieden ist mit der Betreuung des Kindes, ja, oder unsicher ist, dass man dann auch weniger leistungsfähig bei der Arbeit ist. Okay. Also eigentlich ist es schon allein aus diesem Grund wichtig, eine gute Betreuung zu haben.
Was heißt aber Qualität natürlich noch? Was heißt qualitative Betreuung noch?
Na, dass halt die Kinder gut versorgt sind, ne? Also dass halt es ein kleinen ErzieherInnen-Kindschlüssel gibt, dass auf die Bedürfnisse individuell geachtet werden kann. Und das sind ja auch alles Themen, die haben wir ja einfach nicht. Ne? Also wenn wir uns angucken, Studien wie von der Bertelsmann-Stiftung oder so, die darauf gucken, was bräuchten Kinder eigentlich und was wird momentan irgendwie in den Kitas gelebt. Und daran sind ja nicht die Kitas alleine schuld. So, ne? Also das liegt mir da fern zu sagen, ja, die Kitas sind doof oder ErzieherInnen sind doof oder so, sondern es geht um das System, um die Struktur dahinter. Ja, und da sind wir dann auch gleich wieder bei der Fürsorgearbeit, zu sagen, es wird halt so schlecht bezahlt. Ja, es wird halt, die Arbeitsbedingungen werden nicht gut hergestellt für diese wirklich anstrengende Arbeit, Kinder zu begleiten. Und dann auch in großen Mengen Kinder begleiten zu können, also viele Kinder, mehrere Kinder. Und das hat ja auch gleich wieder etwas damit zu tun, Fürsorge, die Aufwertung oder Abwertung von dieser Fürsorgearbeit und dass das eben auch ein immer noch häufig von weiblich gelesenen Personen durchgeführte Arbeit ist. Also es ist alles, es hängt alles so krass zusammen, so, und ist halt ein komplexes Problem. Also ein komplexes Problem. Oben drüber ist das Patriarchat, was halt zu der Abwertung von allen möglichen Sachen geführt hat und eigentlich Eltern permanent den Alltag schwer macht. Ja, nicht nur den Müttern, sondern eigentlich der ganzen Familie.
Vielleicht sagst du mal was zu dem Begriff Patriarchat. Weil ich weiß, viele Männer und teilweise ich auch, ne, reagieren darauf auch auf eine Weise allergisch, ne, weil es sich so anfühlt, wie da wird quasi, die Männer sind schuld, so mal platt formuliert. Genau. Und du in deinem Buch schreibst ja, es ist ein bisschen komplexer. Es ist nicht nur einfach die Männer quasi herrschen über die Frauen, sondern es gibt quasi ein sehr komplexes Gefüge von Macht und da können durchaus auch Frauen oben in der Machtposition sein und es können auch die Männer sein, die darunter leiden. Also vielleicht kannst du mal erklären, was du da meinst und weshalb der Begriff so wichtig ist für dich auch.
Genau, also na, Patriarchat ist ja eigentlich die Herrschaft der Väter kann man so sagen. Und das muss man jetzt nicht als den Begriff in der Übersetzung so anschauen, sondern man muss das vielmehr eigentlich geschichtlich anschauen, wie sich das entwickelt hat. Ne? Und dass sich daraus halt ein ungleiches Machtverhältnis, wie du es ja schon benannt hast, entwickelt hat. Ja, in dem insbesondere, aber eben nicht nur Männer häufig die machtvolleren Positionen haben. Ne? Und wir können, wenn wir zurückgehen so ein bisschen, ich beschreibe das auch im Buch kurz, also eigentlich könnte man darüber ja ein eigenes riesiges Werk schreiben, ja, die Entwicklung des Patriarchats. Aber wenn wir halt schauen darauf, wie hat sich das entwickelt, das lässt sich ja gerade an Familien, an der Entstehung oder Entwicklung von Familien zusammenhängen, lässt sich das halt sehr gut auch mit Einfluss von Religion nachzeichnen, wie sich das entwickelt hat, dass eben insbesondere die Väter beziehungsweise Männer eine Vorherrschaftsstellung hatten, beziehungsweise sich daraus eben die wesentlichen Strukturen in unserer Gesellschaft abgeleitet haben, wie zum Beispiel, worüber wir ja eben auch schon gesprochen haben, dass im Bereich Medizin eben manche benachteiligt sind. Und ich finde das auch sehr wichtig, da immer drauf zu schauen, dass, wie du ja auch schon sagtest, es ist halt ein komplexes System, ja, und nicht nur, okay, alle Männer sind bevorteiligt und alle Frauen sind benachteiligt, sondern es ist ja ein System, in dem es um Diskriminierung geht, ja, und wir sehen ja auch, dass beispielsweise Studien gibt es, dass es in den USA schwarze Frauen eine höhere Gefahr haben, bei Geburten zu sterben oder große Komplikationen zu haben. Mhm. Also einmal haben wir halt den Aspekt Frau, gebärende Person, aber dann kommt eben noch ein weiterer Diskriminierungsfaktor dort mit hinein, und das ist eben diese anderen Zuschreibungen, die eben da sind. Ja, über Hautfarbe beispielsweise, oder es können halt auch andere Sachen sein. Ja, ich habe ja für meine Ausbildung zur Geburtsvorbereiterin, da musste ich auch im Krankenhaus sein und Geburten mit begleiten in Berlin, und da gab es auch sehr starke Vorbehalte teilweise gegenüber Frauen bestimmter kultureller Herkunft, wie die sich bei der Geburt verhalten. Ja, und dass denen dann beispielsweise weniger Schmerzmittel angeboten wurden im Vergleich. Ja, das ist total wichtig, dass die da ganz laut sind. Und dann dachte ich so, wie bitte? Kann ja nicht wahr sein. Ja, aber also solche Sachen, und das sind halt komplexes, es ist ein komplexes Zusammenwirken von Diskriminierungsfaktoren, ja, und natürlich können eben auch in diesem System Frauen auch eine höhere Position erlangen, ja, aber insgesamt ist es eben so, dass diese ganze Struktur der Gesellschaft gestaltet wurde in so einem androzentrischen Weltbild, also in einem männlichen Weltbild.
Weil ich mich manchmal frage, ob es hilfreicher wäre, einen anderen Begriff zu wählen, weil ich halt einfach sehe, dass einfach alles drunter leidet. Ne? Also klar leiden Frauen auf eine Weise, sind besonders benachteiligt, ne? Wie aber auch Kinder benachteiligt sind, wie aber auch Menschen mit Behinderung benachteiligt sind, Menschen, denen wir eine andere Hautfarbe lesen, oder Menschen, die wir als arm lesen, Menschen, die, keine Ahnung was, ne, immer dieses Einsortieren in Schubladen. Und es hört ja nicht bei den Menschen auf, ne? Es geht ja weiter zu der ganzen natürlichen Umwelt, Tiere und Pflanzen. Das ist ja alles, richten wir ja alles schön zugrunde. Ich sehe eigentlich wenig Menschen, die, und selbst die vermeintlich gewinnen, also bei denen sehe ich oft nicht, dass sie jetzt irgendwie besonders sich persönlich weit entwickelt haben. Ne? Das ist irgendwie, aus meiner Sicht ist da viel Verlieren drin in diesem Gesellschaftssystem. Deswegen frage ich mich, ob es hilfreich wäre, einen anderen Begriff zu haben, der einfach mehr Männer oder Väter ins Boot nimmt.
Na, also es gibt ja, also es geht ja um Diskriminierung.
Richtig,
ja,
genau.
Das ist Macht ja das, der Ober, genau, es geht um Macht und um Diskriminierung, und das sind sozusagen die Oberthemen. Ne? Und natürlich sind solche Begriffe wie Patriarchat oder Feminismus sind durch die vergangenen Jahrzehnte an Diskussion ja auch in ein schlechtes Bild gekommen. Ne? Das, das ist ja so, dass man dann gleich denkt, okay, die schreibt oder spricht über Patriarchat. Das ist so eine Kampffeministin. Mhm. Ja, und da endet dann schon manchmal so eine Diskussion, weil es dann gleich auch wieder eine Zuschreibung ist, in eine Schublade gesteckt zu werden. Genauso wie der Begriff Feminismus an sich ja auch etwas ist, ne? Das wird ja immer verbunden mit irgendwie, ja, und das sind die, die ihre BHs verbrennen und so. Na, aber Feminismus fand ja auch so in so Wellen statt, ja, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die halt immer auch wichtig waren. Und jetzt mittlerweile sind wir ja da wirklich weit entfernt von irgendwelchen Dogmen im Feminismus, sondern da geht es ja eher darum, tatsächlich zu sagen, es geht um Gerechtigkeit für alle Menschen und vor allem, und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, den Abbau auch von toxischer Maskulinität, die eben den Männern ja auch so dolle schadet. Ne? Also dieses ganze Aussparen von ja Gefühlsbereichen, ja, und Sanftheit und Fürsorge, was ja immer noch auch in der Gesellschaft mit drin ist. Ja, das ist ja die andere Seite, negative Seite des Patriarchats, zu sagen, ja, für den Machterhalt, da musst du aber immer
hart sein,
durchsetzungsfähig sein, hart sein, nicht weinen, keine Schwäche zeigen, ne? Und aber wir wissen ja auch aus den Studien, wie negativ das ist, dass das halt sich darauf auswirkt, dass Männer weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, ne? Weniger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, früher sterben, weniger offen sind für psychotherapeutische Begleitung und sowas alles. Ne? Das ist ja total ungesund, ja, und darum geht's eigentlich, zu sagen, generell diese Zuschreibung abzuschaffen und zu sagen, wir müssen Menschen gerecht behandeln, so bedürfnisorientiert, ja, und zu sehen, dass halt all diese Gefühle bei allen Menschen da sind und angemessen begleitet werden müssen. Das ist so wie, ich finde, frei und unverbogen für Erwachsene. Also, dass man halt einfach da offen ist. das ist wichtig, ja, für psychische Gesundheit ist es wichtig, dass wir diese Rollenzuschreibung einfach überwinden.
Wie schaffen wir das, also wenn wir bei uns anfangen in der Familie?
Genau, ich finde, da gibt's halt so unterschiedliche Sachen, also einmal halt auf sich zu gucken, ja, und auch zu sehen, hinzuspielen, wo geht's mir eigentlich nicht gut, ja, aber schon allein das ist ja schwierig, ne, zu gucken, wo bin ich irgendwo im Mangel, was fehlt mir an Bedürfnissen, ne, gerade auch diese Sachen zu sagen, wo kann ich gut Nein sagen, ja, und wo kann ich aber auch gut sagen, ich brauche mehr, ich brauche mehr Zuwendung zum Beispiel, ne? Das sind ja Sachen, die vielen Erwachsenen heutzutage ganz schön schwerfallen, weil wir es nicht richtig gelernt haben.
Richtig, ja.
Ne? Und das sind ja, finde ich, schon auch genau in diesem Problembereich, ne, dass halt oft Frauen nicht Nein sagen können. Und dass oft Männer eben diese Weichheit nicht zulassen können, zu sagen, oh, mir geht's schlecht, ich muss mich jetzt bei dir anlehnen, ich muss mich einkuscheln, ich brauche Fürsorge. Na? So, also das sind mich, einmal diese Sachen.
Das berührt mich, wenn du so sagst.
Ja, na, also das, glaube ich, ist wirklich so schwierig, also da reinzuschauen in sich, was brauche ich da. Na, und dann auf der anderen Seite halt den Kindern das zu ermöglichen, ne, dass man loslässt von der Vorstellung, wie hat mein Kind zu sein, weil irgendwas auch immer, ja, weil ich es irgendeinem Geschlecht zugewiesen habe oder weil es so sein soll, weil irgendwelche Menschen das erwarten. Und dann halt da auch immer wieder drauf zu gucken, was braucht eigentlich das Kind? Wer ist dieses Kind? Und zwar nicht, wer ist es im Sinne von, welches Geschlecht hat es, sondern wer ist es innen drin, ja, so als Mensch. So, und dann da passend zu begleiten. Und dann haben wir diese individuellen Ebenen und dann muss ja, die individuellen Ebenen kommen ja in der Familie auch zusammen, dass man halt sehen muss, ich kümmere mich um mich und wie kümmern wir uns zusammen um uns? Auch wie gehen wir miteinander um? Haben wir da bestimmte Zuweisungen, die nicht sein müssen, ja? Dass man denkt, okay, eine Person, ne, was ja gerade Patricia immer mit dem Mental Load-Thema so hervorhebt, ne, zu sagen, das muss nicht sein, dass es auf einer Person insbesondere ruht, sondern es ist wichtig, dass es aufgeteilt ist. Oder wie gehen wir in Konflikten miteinander um? Ne? Konflikte sind ja auch ganz oft Machtthemen. Ne? So. Und warum ist das so wichtig, dass sich eine Person durchsetzt? Oder ist es nicht viel wichtiger, das konstruktiv zu lösen? Ja, dass man merkt, es geht in einer Beziehung, in einem zwischenmenschlichen Konflikt nicht um Macht. Wer weiß es besser oder wer hat die Entscheidungsgewalt in dieser Familie, sondern es geht darum, dass wir einen Weg finden, der für alle gut ist. So.
Wie macht ihr das bei euch? Weil ich glaube, das ist so wesentlich, diese Paarbeziehung anders zu leben, und das ist so herausfordernd, weil wir auch das ja nicht gelernt haben in der Regel, sondern wir haben von unseren Eltern ein anderes Bild mitbekommen. Was macht ihr vielleicht anders als eure Eltern in der Paarbeziehung?
Wir reden total viel. Okay, also wir reden ständig einfach über alles. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, da halt mit so einer Offenheit, die ja auch Verletzlichkeit mit sich bringt. Ne, natürlich bringt es Verletzlichkeit mit sich, zu sagen, mir geht's nicht gut oder ich schaffe das nicht. Ja. Weil natürlich in unseren Köpfen dann immer drin ist dieses, wenn ich was nicht schaffe, dann bin ich nicht viel wert oder so.
Krass, ne?
Ja, da sind wir ja auch in dieser Leistungsgesellschaft.
Das ist so krass, ne?
Ja, ne, und das müssen wir in der Beziehung ja auch überwinden, ne? Zu denken, der andere könnte mich für nicht gut halten, für nicht gute Mutter oder nicht guten Vater, weil ich das einfach nicht schaffe. So, aber ich glaube, das ist wirklich essentiell, darüber reden zu können in einer Beziehung und wirklich diese eigenen Grenzen aufzeigen zu können und ehrlich zu sein mit sich selber und dann eben auch mit der anderen Person.
Ich glaube, vielen Mütter geht, glaube ich, das Herz auf, wenn sie sowas hören. Vielen Frauen, wenn sie jetzt zuhören, denken so, wow, so eine Partnerschaft, wo ich sagen kann, wenn es mir nicht gut geht und wo der andere das tatsächlich auch tut, wie seid ihr da hingekommen?
Ich glaube, ich habe gut geheiratet. Nein, also ich glaube, wir sind da, also tatsächlich auch liegt es natürlich auch daran, wie man selber aufgewachsen ist oder wie man Sachen schon, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht konfliktfrei aufgewachsen und habe tatsächlich viele einen schweren Rucksack, den ich trage an Vergangenheitslast, aber ich habe früh angefangen, das aufzuarbeiten. So, und deswegen glaube ich, und mein Mann ist da auch, glaube ich, weniger belastet vom Rucksack her in unsere Beziehung reingegangen und offener und ja, auch gefühlsoffener so, ne, und wirklich nicht toxisch maskulin, so dass wir da einfach schon eine gute Basis einfach hatten und dann uns da entlanghangeln mussten an solchen Konflikten immer wieder miteinander einfach ins Gespräch zu gehen. Natürlich haben wir Konflikte auch. Ne? Und natürlich gerade jetzt auch in der Pandemie gibt es auch immer wieder Phasen, wo wir denken, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Oder dass halt einer sagt, ich kann jetzt echt nicht mehr. Ja, und dann sagt der andere, okay, jetzt übernehme ich und danach müssen wir uns wieder abwechseln, weil es kann nicht funktionieren, wenn eine Person, die die Last tragen muss, alleine. Ne? Also das funktioniert nicht. Und das ist ja auch so etwas, was ich jetzt als Feedback von vielen Familien einfach habe. Ne, dass selbst in dieser Blase von bedürfnisorientierten Familien, dadurch, dass die Belastung und der Stress, die Anforderungen so hoch sind, halt die Feinfühligkeit abnimmt und die Eltern zu sehr unter Stress sind. So, und deswegen nicht mehr so begleiten können, wie sie eigentlich gerne wollen würden. Ja, und sich dann fragen, ja, aber woran liegt das? Und es liegt natürlich, ne, also wir haben ja ein multifaktorielles Problem. Wir haben halt die belasteten Kinder durch die Rahmenbedingungen auf jeden Fall. Wir haben belastete Eltern durch Rahmenbedingungen und zu wenig Betreuung und ne, so. Und wir haben aber auch, dass die Kinder ja in dieser Verbindung mit drin stehen. Ne? Also dass sich halt der Stress dann auch noch zusätzlich auf die Kinder auswirkt. Ja, also es ist so komplex, das Problem, dass man nicht punktuell sagen kann, jetzt ist irgendwie eine Entwicklungsstufe gerade oder es ist das und das, weshalb es schwerfällt, sondern man muss wirklich sagen, wir müssen komplex da drauf gucken und ganz besonders eben auch auf den Stress, den ihr habt und gucken, wo kann man da was machen.
Wie kommen wir da raus? Also einmal als Familie und aber auch als Gesellschaft vielleicht aus dem Stress?
Ja, das ist eine schwierige Nummer, finde ich. Na, also individuell, glaube ich, da kannst du ganz viel dazu sagen. Das ist ja so dein, einer von deinen großen Schwerpunkten, ne? So für Entspannung zu sorgen und so. Politisch, glaube ich, muss halt einfach ganz viel geändert werden. Ne? Also das sind ja auch Diskussionen, die geführt werden. Muss es eine 40-Stunden-Woche geben? Ja. Und es gibt ja x Studien, die auch schon sagen, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht gesund. Ja. Und dann natürlich solche Sachen wie Qualität und Zugang zu unterstützenden Angeboten, ja, und natürlich müsste jetzt halt viel, viel, viel in Jugendhilfe, Sozialhilfe, therapeutische Angebote investiert werden. Ja, also ich glaube, Theresa Bücker hat ja auch geschrieben, reicht es überhaupt, auf Kur zu fahren? Oder ist, wie sollen Eltern das wieder aufholen? Ja, und insbesondere eben die Mütter. Weiß ich nicht. Ja, eigentlich bräuchte man so ein Elternsabbatikal für alle, finde ich, um da wieder zu einer Entspannung zurückzukommen. Was empfiehlst du denn den Eltern so für Entspannung im Alltag?
Ja, also das ist echt das große Problem, ne, innen und außen so. Und ich glaube auch, dass wir was politisch ändern müssen, aber das Problem ist ja, bis das alles greift, ne, dann bist du schon im Burnout oder deine Kinder sind erwachsen. Das ist so ein bisschen. Das spricht nicht gegen das Politische, aber ich glaube, der erste Blick muss zu sich selbst führen. Und ich komme auch dann nur wieder in die Selbstwirksamkeit, ne, diese Erfahrung zu machen, ich kann was ändern. Das ist so ganz wesentlich, weil das bei vielen einfach dann diesen Strudel von äußeren Überforderungen, die dann mit den inneren Triggern sich nach unten schrauben. Und dann kann es wirklich hilfreich sein, du fängst einfach an zu atmen. Also eine Atemtechnik lernen und die dauert 5 Minuten und machst du 3 Minuten und die machst du jeden Morgen oder jeden Abend, keine Ahnung was, so. Also wirklich die ganz kleinen Schritte, die uns rausbringen. Weil, ne, das auch mit der Kur, das ist auch wichtig, ne, so manchmal muss man wirklich auch wie Leute, wenn die in der Überforderung sind und kurz oder im Burnout oder in der Depression sind. Die Klinik kann wirklich super sein, ne? Das, weil das so wirklich so ein Schlag ist und man mal die Notbremse zieht, so, und dann kann man einmal den Zug general überholen, aber es muss im Alltag verankert werden, es muss sich der Alltag ändern, anders geht das nicht. Ne?
Ja, sonst hangelt man sich ja nur von Erholung zu Erholung,
richtig,
ne? Also von Kur zu Kur oder was auch für andere Möglichkeiten da sind. Na, aber du hast vollkommen recht, finde ich auch. Also es braucht, und dafür braucht es eigentlich viel mehr freie, niedrigschwellige Angebote. Ne? Also wie Eltern das lernen können, solche Sachen in ihren Alltag zu verankern. Ja, und überhaupt dahin zu kommen und auch das zu sehen, glaube ich, erstmal das Problem. Woran liegt das eigentlich, dass ich mich jetzt so schlecht fühle? Ja, und da auch wegzukommen von dem, das liegt an mir. Ja, das ist ja etwas, was ganz viele sofort auf sich beziehen und sagen, okay, ich komme mit dieser Belastung nicht zurecht, deswegen bin ich einfach schlecht. Aber nein, du bist nicht schlecht, du bist toll. Ja, sondern das liegt an diesen Rahmenbedingungen, die sind einfach nicht vorher schon nicht familiengerecht gewesen und jetzt halt erst recht nicht. Ja, es ist einfach eine Katastrophe und du bist nicht schuld. So. Das müsste man sich so als Plakat an die Wand machen, glaube ich.
Es ist witzig, ich habe das heute Morgen, ich habe gerade ein Buch und dann habe ich genau das geschrieben, so nach dem Motto, ne, du hast es nicht getan, es ist dir passiert, ne, und du bist nicht allein damit. Und dann dachte ich mir, Mist, das hast du eigentlich schon mal vor 3 Kapiteln und vor 5 Kapiteln schon mal geschrieben, so ähnlich. Und ich hatte eben gedacht, muss ich mal wieder löschen, ne, nicht zu viel wiederholen, aber bestärkst du mich gerade, es drin zu lassen, weil eine gute Freundin, die das Buch lektoriert, die sagte, an der Stelle wäre ihr eher die Tränen gekommen, weil sie so kapiert hat, okay, es ist nicht meine Schuld, ne, so.
Ja.
Ich glaube, das geht vielen Eltern und vor allem Müttern halt so, dass sie immer denken, ich bin's, ne? Ich schaff's nicht, ich brech gerade zusammen, also bin ich es schuld.
Ja. Na, ja. Das ist dieses Thema einfach, auch dieses Mutterbild, ja, du musst alles hart ertragen können, du musst das packen. Und ich glaube, bei Vätern ist das ja auch zum Teil so, ne? Das ist ja auch, du musst der Versorger sein. Ja. So, ne? Keine Schwäche, geh weiter arbeiten, egal was ist. Ja, und das sind so ganz krasse Bilder, die sich da in unseren Köpfen festgesetzt haben, die so toxisch sind, ja, für uns individuell, aber auch für die Gesamtgesellschaft, dass wir daran festhalten und das weitertragen. Das muss dringend überarbeitet werden, ja.
Ja, mir kam vorhin auch schon dieser Spruch, der Indianer kennt keinen Schmerz, in den Sinn, wo ich mir auch dachte, was für ein Bullshit, ne? Also ich meine, die haben so eine wunderbare Kreiskultur, so eine wunderbare Arbeit im Kreis gehabt. Ne? Da haben die in den ganzen indigenen Völkern sitzen die Männer zusammen und da sitzen die Frauen zusammen und sitzen sie gemeinsam zusammen und da wird sehr tief geteilt. Ne? Also von wegen kennt kein Schmerz. Die haben ihr Herz offengelegt und aus dieser Verletzlichkeit ja eine Stärke gezogen. Und da ist bei mir eine ganz große Sehnsucht nach, dass das auch Männer wieder lernen können. Also ich sage immer,
ein fieser, auf verschiedenen Ebenen falscher Spruch. Ne? Also es ist eine rassistische Auslegung.
Reframing,
ja. Also vollkommen falsch. Und dann halt auch dieses, ne, in Bezug auf männlich gelesene Personen zu sagen, ja, das, also gerade du darfst das jetzt hier wirklich überhaupt gar nicht. Ne? Also es ist total falsch, muss auch dringend gestrichen werden. Leider höre ich das auch immer wieder von Eltern, dass das insbesondere in Kitas häufig noch verwendet wird,
ja, krass.
Wenn Kinder sich verletzen. Und das, ja, also auch da daran muss auch dringend was geändert werden.
Ja, ich habe die Leute auch hier sitzen, ne? Also wenn dann die Väter, die Männer den Mut haben zu kommen halt viel mehr als früher. Und dann sitzt du hier als Mann und ich war da auch schon und du hast keinen Zugang zu einem bestimmten Gefühl. Mhm. Also bestimmte Gefühle sind gelebt, aber Traurigkeit, Hilflosigkeit, ne, das kann, Mitgefühl kann dann überhaupt nicht gespürt werden, ja. Was für eine große Scheiße.
Ja.
Und dann klappt es mit der Beziehung nicht, ne, weil die Frau sich nicht gefühlt fühlt, ne, so. Ja, ist verständlich. Und dann, der ist kalt. Ja, klar. Wenn du nicht an das Mitgefühl drankommst.
Ja, da habe ich ein ganz spannendes Buch auch gelesen von Carlotta Welding über Gefühle und diese Erkrankung von Gefühlskälte, beziehungsweise, dass man Gefühle gar nicht mehr spüren kann. Mhm. Das ist super spannend. Die hat da ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Und mir fällt leider das Fachwort, das war so ein ganz kompliziertes, das fällt mir leider gerade nicht ein. Das heißt, das ist super spannend, ja. Mhm. Also, wie das aber auch wieder überwunden werden kann. Ne? Also, sie beschreibt das auch, wie man da wieder zurückkommen kann durch therapeutische Angebote in dieses Fühlen, ja. Und ich finde, das ist ganz wichtig, was du da gerade angesprochen hast, dieses, sie haben kein Mitgefühl, ne. Und das haben wir vorhin angesprochen, dieses zu fühlen, ich bin überlastet, ne? Und das braucht natürlich vom Gegenüber dann ein Mitfühlen zu sagen, okay, ja, und nicht ein Bewerten. Ja, es gibt ja, das ist ja auch sowas, was was ich tragen kann, kann was ganz anderes sein, als was du tragen kannst. Ja, und wir müssen da weggehen, zu denken, von sich selbst auszugehen, sondern mitfühlen meint ja auch zu sehen, mein Gegenüber kann ja ganz anders sein. Ja, und vielleicht kann die Person viel weniger tragen. Und das ist deswegen die Person nicht schlecht oder so. Sie kann halt einfach nur weniger tragen. Genauso wie wir unterschiedlich groß sind, unterschiedlich klein sind. Ne? Und die psychische Lasten, die wir tragen können und Stressverarbeitung und so, ist halt auch höchst individuell. Und das liegt auch wieder nicht an uns. Ne? Also auch da, wenn wir auf Epigenetik gucken und so Stressverarbeitung, die Wirkungen von Traumata und so, da zu sehen, wir haben da einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist, finde ich, in einer Beziehung total wichtig zu wissen, was kann mein Gegenüber tragen, ja, und was eben auch nicht. Und da muss man ja auch zusammenspielen, zu sehen, okay, und das nicht gleich wieder als ungerecht anerkennen, zu sagen, ja, jetzt muss ich aber hier mehr Emotionen begleiten oder weniger, sondern zu sagen, okay, wir müssen uns auf unterschiedlichen Ebenen ausgleichen, ja. Ich kann diese Sache besser begleiten oder besser auffangen und dafür kannst du halt eine andere Sache und deswegen teilen wir uns das auch ja psychisch emotional gerecht auf.
Ja, schön. Oh, Susanne, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen.
Ja, ich auch.
Danke dir erstmal für das Interview. Danke dir aber auch für deine Arbeit an sich, ne? Also für dein unermüdliches Schaffen von Büchern, die einfach viele, viele Menschen inspirieren und zum einen die Dinge benennen, wo sie herkommen, ne? Also auch dieses Politische, dieses Gesellschaftliche, das ist ja auch in deinen neuen Büchern auf jeden Fall, hat das einen großen Stellenwert und dann aber auch zu zeigen, wie kann es anders sein, wie kann ich es anders machen? Dafür ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Also klar, deine Bücher. Dein neues Buch heißt New Moms for Rebel Girls, unsere Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken. Ganz große Empfehlung für alle, die schon ein Rebel Girls Buch zu Hause haben und jetzt noch die Anleitung wissen. Und das ist auch für Väter, ne? Also es ist, da ist ein großes Kapitel drin über Partnerschaft, da sind wir jetzt gar nicht zugekommen. Und die Rolle von Vätern, also große Empfehlung, auch ein tolles Geschenk. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Oder wo bist du zurzeit am meisten auf Social Media?
Ich glaube, auf Instagram und auf Twitter kann man mich immer ganz gut erreichen. Auf Facebook poste ich nur Artikel, aber habe die Nachrichtenfunktion ausgeschaltet.
Selbstversorge.
Ja, genau, weil ich das einfach in der Menge nicht bewältigen kann. So, also gerade so in den letzten 2 Jahren hat da der Redebedarf ja ist nochmal stärker geworden von Eltern. Aber ich glaube, am besten auf Instagram, da funktioniert das ganz gut.
Super. Danke dir, Susanne. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, denn wenn sie denn wollen, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was gab es vielleicht, was gefehlt hat und was du dir selbst beibringen durftest?
Oh, viel. Ich glaube, als erstes Wort fällt mir Selbstfürsorge ein. Und Grenzen.
Große Themen. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Dass ich da bin. So ein ganz leises
Das therapeutische Das lernt man in der therapeutischen Ausbildung.
Also ich lebe gerne. So, ich finde es schön, da zu sein in der Welt und Sachen zu machen und zu bewegen.
Wow. Wenn du werdenden Eltern 3 Dinge mit auf den Weg geben könntest, nach dem Motto, das sind so die 3 wichtigsten Dinge, die du über das Elternsein verstanden hast, was wäre das?
Ich glaube, dass man sich frei machen muss von Erwartungen und Vorstellungen, so, sondern tatsächlich eher dahin gehen muss, einen Menschen zu erkennen, der da ist. Ja, also dass man ohne Erwartungen, sondern halt einfach da ist, Offenheit kann man das sagen. Offenheit, finde ich, ist total wichtig. Dann Flexibilität gegenüber Situationen, aber auch Veränderungen, weil wir uns als Menschen, als Eltern verändern im Laufe der Jahre und weil sich Kinder eben auch verändern. Ja, und man darf nicht in die Falle tappen zu denken, weil mein Kind jetzt so ist, dann wird es immer so sein, sondern das hilft viel, glaube ich. Und was ich persönlich total wichtig finde, ist Humor. Ja, also da auf viele Situationen im Alltag auch aus so einer Außenperspektive zu gucken und zu denken, okay, in einer anderen Situation würdest du es eigentlich lustig finden, was gerade passiert ist. Also, das hilft mir einfach total oft, so eine Außenperspektive auf Situationen zu haben.
Also den Menschen hinter den Erwartungen zu sehen, flexibel auf Situationen und Menschen zu reagieren und mehr lachen.
Ja, den Humor behalten oder finden im Alltag, die kleinen lustigen Sachen.
Sich selbst nicht so ernst nehmen, ja, das ist für mich ganz schön eine Herausforderung gemacht. Susanne, vielen, vielen Dank.
Schön, dass du da warst. Danke dir und ich danke dir auch für deine Arbeit. Ja, und ich finde auch wirklich immer wieder schön, ich bin so froh, dass du mir den kleinen Samurai mal geschickt hast. Den empfehle ich nämlich auch ganz gerne weiter.
Oh, danke dir. Das freut mich. Mann, bin ich froh, dass diese Folge im Kasten ist und online. Vor 2,5 Jahren habe ich ein wunderbares Interview mit Susanne geführt und dann habe ich das überschrieben. Hab ich mich geärgert. Jetzt ist diese Folge raus. Ich bin total glücklich. Wenn du auch glücklich bist, wenn diese Folge dir irgendwas gegeben hat, dann eine große Bitte an dich. Tu mir den Gefallen und teil die Folge. Teil sie mit Freunden, teil sie auf Twitter, auf Instagram, wo immer du bist. Du tust uns allen einen riesen Gefallen, weil es immer noch viele Menschen gibt, die einfach mit dem Thema Bindung noch nicht genug anfangen können. Und da braucht es einfach Wissen und Inspiration. Wenn du selbst sagst, oh, ein bisschen Wissen, Input oder ein bisschen Inspiration oder Motivation, das täte mir richtig gut, dann sind vielleicht meine Webinare was für dich. Die heißen bei mir Meisterklassen und finden so 1-3 Mal im Monat statt. Jedes Mal widmen wir uns einem Thema sehr intensiv, also 1-2 Stunden lang. Jetzt im April die nächsten Themen, lass mich mal überlegen, sind einmal mit Kindern meditieren. Das ist ein Workshop, da kannst du mit deinem Kind teilnehmen in den Osterferien. Und dann gibt es eine klassische Meisterklasse, die heißt Gesunde Grenzen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Seite christopher-end.de. Und jetzt möchte ich dir danke sagen, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir einfach, wie wichtig dir die Verbindung zu deinem Kind ist und dass du bereit bist, diese Veränderung zu leben und weiterzutragen. Gemeinsam können wir viel verändern. Danke dir, alles Liebe und bis bald.